The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese vorweihnachtliche Woche. Heute ist Montag, der 16. Dezember. Diese gute Laune-Musik zum Mitklatschen, die gab's am Wochenende nicht im deutschen Fernsehen, sondern bei der CSU.
Und liebe Freundinnen und Freunde, jetzt freuen wir uns auf die Rede von Dr. Markus Söder.
Markus Söder hat am Wochenende die Chance ergriffen, bei der Listenaufstellung seiner CSU in München, gewissermaßen dem Hochamt der Parteipolitik, da hielt er eine kernige Rede. Er nutzte die Chance, um klare Ansage zu machen.
Und viele werden sagen, endlich eine Bundestagswahl. Nach den dunklen Jahren der Ampel, endlich eine Chance auf einen Neuanfang für unser Land, liebe Freundinnen und Freunde.
Söder hat derzeit drei Gegner und einer davon sind die Grünen.
Dieses Gesicht der Krise ist Robert Habeck. Heute ein bemerkenswertes Interview in der Augsburger Allgemein von den Familienunternehmern, Unternehmerinnen, die deutlich sagen, der Mann hat Wirtschaft nicht verstanden. Und wenn sogar letztendlich eine Journalistin sagt, er soll mal lieber Kanzler machen, weil Wirtschaftsminister wäre eine Katastrophe. Ich kann nur eins sagen, für beides wollen wir Robert Habeck nicht, liebe Freundinnen und Freunde.
Das klang zuletzt bei Friedrich Merz, dem zweiten Gegner von Markus Söder, sehr anders. Wir hören noch mal rein in dessen Auftritt bei Sandra Maischberger.
Wissen Sie, wer das macht, ist doch eine zweitrangige Frage. Entscheidend ist, was wir in einem möglichen Koalitionsvertrag aufschreiben. Und da brauchen wir gerade in der Wirtschaftspolitik einen Politikwechsel in Deutschland. Mit Habeck oder ohne Habeck, das muss Habeck entscheiden, wenn er noch dabei ist.
Söder hatte danach, unmittelbar danach, am Morgen danach, auf seiner Linie keine Annäherung an die Grünen bestanden und feiert jetzt seinen Triumph nicht über Habeck, über Merz, der zwischenzeitlich nämlich beidrehen musste.
Ich kann nur sagen, und das ist aus tiefer Überzeugung, natürlich ist die AfD der Feind. Aber die Grünen brauchen wir nicht in der Regierung. Und ich sage das, wir als CSU sind ein Bollwerk. Und Friedrich Merz hat vor wenigen Tagen jetzt auch gesagt, diese Wirtschaftspolitik, die derjenige vertritt, der jetzt im Amt ist, ist für ihn unvorstellbar in einer Regierung. Wir sind also nah beieinander. Aber ich sag's mal so, wer Grün verhindern will, der muss CSU wählen, liebe Freundinnen und Freunde. Das steht fest.
Der dritte Gegner nach den Grünen und dem Friedrich Merz ist für Markus Söder die Wokeness-Bewegung. Sprachsensibilität, Genderforschung, Identitätspolitik, das alles sind Steilvorlagen für den CSU-Chef.
Also wenn du dieses Land wieder voranbringen willst, dann wirst du es nicht mit mehr Wokeness auf der Stelle schaffen. Da bin ich ganz sicher. Wir brauchen wieder diese deutschen Tugenden, ein Bekenntnis zur Heimat. Wir Bayern sind weltoffen ohne Ende. Aber wir sind heimatverbunden. Für uns ist Tracht und Heimat und Ehrenamt sind für uns keine Floskeln. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ein bisschen mehr Heimat, ein bisschen mehr Patriotismus, ein bisschen mehr auch Deutsch an einigen Stellen, das tut dem Land wieder gut, liebe Freundinnen und Freunde, und gibt auch geistige Heimat.
Wobei Söder ja nicht als Provinzler wahrgenommen werden möchte und es in Wahrheit auch nicht ist. Also mehr Computer, weniger Genderforschung.
Dieser Tage wieder ein Supercomputer, wo allein der Freistaat Bayern über 100 Millionen ausgibt. Das ist die Zukunft. Aber nicht sich mit Nebensächlichkeiten wie einer Genderforschung mit dem Steuergeld beschäftigen. Das muss ein Richtungswechsel her.
Fazit. Söder hat 10 Wochen vor der Wahl mit diesem Zwischenruf klargemacht, dass mit ihm gerechnet werden muss. Der Mann, der ein Näschen für alles hat, was populär ist, signalisiert seiner Schwesterpartei, der CDU, aber auch den Medien und den Wählern, dass er weiß, woher der Wind weht in diesen weihnachtlichen Tagen. Sollte sich der Wind allerdings drehen, dann, darauf ist Verlass, dreht sich auch Markus Söder. Das nennen die einen populistisch, aber vielleicht ist es ja auch einfach nur demokratisch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Forsa-Chef Professor Manfred Güllner erklärt uns jetzt gleich, wie der Wahlkampf der einzelnen Parteien und ihrer Spitzenkandidaten bei den Bürgern ankommt.
Die Wähler denken nicht in Koalitionsarithmetiken. Sie wählen eine Partei, von der sie glauben, dass man sie wählen kann. Und mit welchen anderen Parteien sie Koalitionen bilden, das sollen sie dann nach der Wahl entscheiden. Also über Koalitionen jetzt so zu reden wie Merz, das ist absolut falsch.
Außerdem, wir hören über die besondere Art und Weise, wie man in Skandinavien den grauen Winter umarmt. Und dann sprechen wir noch über einen Mann, der die weihnachtliche Einsamkeit mit einem Supererfolg bekämpft.
Aber auch, weil wir wissen, dass die Stabilität der Währung die oberste politische Priorität bleiben muss.
Nächstes Küchentischgespräch, in diesem Fall bei einem Bauernhof im echten Norden, also in Schleswig-Holstein. Eine Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe.
Unser Programm ist ein Programm für einen Politikwechsel in der Wirtschaftspolitik. Und dieser Politikwechsel heißt Wachstum und Beschäftigung.
Wer hier arbeitet, wer gut integriert ist, der ist und bleibt in Deutschland willkommen. Das ist völlig selbstverständlich.
Der Turbo-Wahlkampf hat seine Fahrt aufgenommen, denn viel Zeit ist nicht mehr. Am 23. Februar wird in Deutschland neu gewählt. Das sind noch genau 10 Wochen. Aber wer performt eigentlich gut in diesem Wettkampf der Ideen und der Parteien? Oder wer redet auch an seinen Wählern vorbei? Wer hat sein Thema gefunden? Und wer liegt eigentlich bei der weiblichen Wählerschaft vorn? Antworten hat heute Morgen Professor Manfred Güllner für uns. Er ist Deutschlands renommiertester Demoskop und der dienstälteste mit seinen 82 Jahren ist er auch. Sein Beruf ist es, und zwar seit Jahrzehnten, das Volk zu verstehen, ihm nicht aufs Maul zu schauen wie die Politiker, sondern in die Seele zu blicken. Einen schönen guten Morgen, Professor Manfred Güllner.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn ein Mitarbeiter besonders fleißig ist, bekommt er ja einen Bonus am Ende des Jahres. Gibt es sowas für Kanzler eigentlich auch, diesen Kanzlerbonus, von dem alle sprechen? Gibt es den für Olaf Scholz?
Also alle guten Kanzler haben einen solchen Bonus gehabt. Man haben ja auch nicht umsonst von einem Kanzlerbonus gesprochen. Nur der amtierende Kanzler hat diesen Bonus nicht.
Das ist schade für ihn. Aber wandert dieser Bonus dann an wen anders, also an Friedrich Merz weiter?
Ja, das ist ja das Problem, dass bei der großen Unzufriedenheit mit der Ampel und mit dem amtierenden Kanzler die Union eigentlich viel stärker da sein müsste, als sie jetzt ist. Die 30, 31, 32% sind also kein guter Wert bei dem Unmut über die Ampel. Und das liegt auch daran, dass auch Merz hier keinen Bonus hat, sondern wir sehen, dass auch die Merz-Werte immer eigentlich noch unter denen der Partei liegen. Das war bei anderen früheren CDU-Akteuren völlig anders. Merkel lag immer ganz deutlich über der CDU und hat die CDU nach oben gezogen. Bei Merz ist es eher so, dass er sich ein bisschen nach unten zieht.
Okay, Merz und die Frauen scheinen ein extra Kapitel zu sein. Viele sagen, er sei bei den Frauen besonders unbeliebt. Lässt sich das tatsächlich aus Ihren Feldforschungen sozusagen nachweisen, dass bei Merz und den Frauen da eine gestörte Leitung besteht?
Das lässt sich nachweisen. Sie haben ja immer schon untersucht, dass vor allen Dingen auch die jüngeren Frauen große Aversionen gegen Merz haben. Dort ist er, wird er besonders unsympathisch eingeschätzt. Und wenn wir bei der Kanzlerpräferenz, der hypothetischen Frage, für wen man sich entscheiden würde, wenn man den Kanzler direkt wählen würde, bei der Alternative Scholz-Merz, bei den Frauen sogar Scholz vor Merz. Und auch wenn ich noch den Dreierkombination mache, Habeck und Merz und Scholz, dann liegt auch Merz bei den Frauen hinten und nicht vorne.
Und wer liegt dann in dieser Dreierkombination vorne? Bei Robert Habeck hat man einen Verdacht, dass er dort alle 11 Minuten verliebt sich eine Journalistin. In Robert Habeck wurde mal gescherzt. Ist das denn so in der generellen Wählerschaft?
Auch bei Habeck liege dann bei den Frauen vor Merz. Das liegt aber auch daran, dass wir hier unter den grünen Wählern mehr Frauen haben und die sind natürlich alle für Habeck. Das erklärt auch die guten Werte von Habeck bei den Frauen.
Aber wäre Habeck dann auch vor Scholz und Merz, wäre das sozusagen der Liebling der deutschen Frauen? Kann man das sagen?
Habeck liegt in der Tat bei der Dreierkombination vor den beiden anderen und ist sozusagen, wenn das hart formuliert, der Liebling der Frauen. Aber er kriegt natürlich auch nur Werte von knapp über 20%.
Okay, also das reicht noch nicht sozusagen für eine Erdrutschbeförderung in Richtung tatsächlich Bundeskanzleramt, würden Sie sagen?
Nein, Habeck hat, denke ich, keine Chance, Bundeskanzler zu werden. Dafür sind die Vorbehalte gegen ihn viel zu groß. Und nur, dass er ein netter Mensch ist oder auf netter Mensch macht, das reicht nicht aus, um Kanzler zu werden.
Nun fährt ja Markus Söder, der Mann aus Bayern, einen ganz anderen Kurs als Friedrich Merz bezüglich Habecks und der Grünen. Der sagt, mit mir auf keinen Fall. Merz sagt, warum eigentlich nicht. Wie lässt sich da was beweisen sozusagen? Was ist erfolgreicher bei den Unionswählern? Der Kurs Söder oder der Kurs Merz?
Nun, wenn man nach Bayern schaut, dann muss man sagen, dass Söders Kurs hier sehr erfolgreich ist. Wir sehen ja, dass in Bayern die CSU jetzt bei der Bundestagswahl Absicht bei 44-45% liegt. Damit liegt sie ja deutlich über den Werten, die die CDU im CDU-Land hat. Und wenn ich jetzt noch Herrn Hüst in Nordrhein-Westfalen sehe und deren Werte und die Werte der CDU-NRW und rechnet NRW und Bayern raus, dann liegt die CDU mit Merz nur bei 28%. Also Söder ist deutlich erfolgreich in Bayern. Da muss man sehen, Bayern hat natürlich auch eine etwas andere politische Kultur als der Rest der Republik.
Söder ist erfolgreicher in Bayern mit seiner Linie, aber Hendrik Wüst mit seiner Linie dann ja in Nordrhein-Westfalen auch überdurchschnittlich gut.
Ja, das ist natürlich auch eine andere politische Situation. Deswegen habe ich ja darauf hingewiesen, dass die politische Kultur in Bayern anders ist. In Nordrhein-Westfalen wird honoriert, dass hier auch die Koalition lautlos funktioniert und es da keine Konflikte gibt und dass auch das persönliche Verhältnis zwischen Wüst und von Neubauer ordentlich ist.
Okay, aber das ist ja genau das Dilemma, das, was wir jetzt besprechen zwischen NRW und Bayern, das Dilemma von Friedrich Merz. Er müsste es beiden recht machen, was nicht geht. Also ist dann sein Kurs sozusagen der vorsichtigen Annäherung an die Grünen, das Nicht-Ausschließen der Grünen, vielleicht richtig mit Blick auf, ja, auch auf die Merkel, die Wüst, die Laschet-CDU?
Ich glaube, dass überhaupt das Spielen mit Koalitionen falsch ist, nicht? Und das wird jetzt Merz aus taktischen Gründen sagt. Das heißt, wir müssen uns die Optionen offen halten, damit wir möglichst den Preis hochtreiben. Das ist Machtpolitik, das ist machttaktisch gedacht. Und die Wähler denken nicht in Koalitionsarithmetiken. Sie wählen eine Partei, von der sie glauben, dass man sie wählen kann. Und mit welchen anderen Parteien sie Koalitionen bilden, das sollen sie dann nach der Wahl entscheiden. Also über Koalitionen jetzt so zu reden wie Merz, das ist absolut falsch.
Okay. Und Sie glauben, dass Merz unplugged, also nach dem Motto be yourself, sei ganz du selber, dass das richtig ziehen würde?
Ja, die CDU muss ja doch klar machen, dass sie eigentlich die bessere Partei ist als die SPD. Sie ist zwar stärkste politische Kraft, sie wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach stärkste politische Kraft, aber sie wird nicht so stark, wie sie sein könnte, wenn nicht Herr Merz der Kanzlerkandidat wäre. Wir haben ja gesehen, dass doch auch nicht nur die Wähler insgesamt, auch die vor allen Dingen die CDU-Wähler und selbst die CDU-Mitglieder der Meinung waren, dass ein anderer Kanzlerkandidat besser wäre und größere Chancen hätte als Friedrich Merz.
Das mit den Konstellationen, Sie sagen, das lohnt sich nicht so sehr. Gleichwohl ist das beherrschende Thema, zumindest mal, sagen wir, in den Medien, auch wegen der Brandmauer, weil man mit der AfD auf gar keinen Fall koalieren möchte. Würden Sie denn sagen, die Mehrheit der Konservativen, der bürgerlichen Wähler wünscht sich CDU, CSU, AfD? Wäre das die Traumkonstellation für Deutschland, für diese Wähler?
Um Gottes Willen, hier gibt es eine ganz klare Brandmauer, auch bei der großen, übergroßen Mehrheit der CDU-Anhänger und potenziellen CDU-Wähler. Das wäre der größte Fehler, den man machen kann. Und auch hier muss man sehen, dass auch die Mehrheit der CDU-Anhänger eigentlich gegen Grün ist. Und die Wunschkoalition, auch der Mehrheit der CDU-Anhänger, ist ein Bündnis zwischen Union und SPD.
Das heißt, die Leute wünschen sich, lasst uns am besten in Ruhe, regiert ordentlich, sauber, macht nicht so viel Nebengeräusche, aber fangt auch nicht an allem, was wir schätzen an Deutschland, vom Sozialstaat angefangen, das alles auf den Kopf zu stellen. Richtig?
Nein, die große Mehrheit der Wahlberechtigten möchte, dass man sich im Konsens mit den Problemen beschäftigt, die ja nun groß sind, die vorhanden sind, und dass man nicht hier so einen konfrontativen Politikstil fährt, wie es Merz auch leider tut. Das ist nicht das, was die Menschen erwarten. Die erwarten schon, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, aber irgendwo muss man einen Kompromiss finden. Und die Bürger sind viel mehr konsensorientiert als die Funktionärskader oder beider Parteien und der meisten Parteien.
Nun hat die FDP, wenn sie denn überhaupt einen Nachweis ihrer, dass man sie braucht, führen möchte, sich jetzt darauf verlagert, zu sagen, ja, wir brauchen Reformen, wir brauchen auch radikale Reformen und hat Argentinien dafür oder auch Elon Musk in den Zeugenstand gerufen. Ist das für die FDP vielleicht trotzdem die richtige Strategie?
Ach, der Mittelstand, das sind ja die klassischen Wähler der FDP, das sind die Handwerker, das sind die kleinen Unternehmer, das sind die freien Berufe. Die erwarten ja nicht, dass jemand mit der Kettensäge da rumhantiert. Die erwarten hätten von der FDP erwartet, dass sie mit ein paar Federstrichen die bürokratische Drangsalierung eindämmen. Dazu brauche ich, wie gesagt, keine Kettensäge, da brauche ich auch keine großen Finanzmittel, da reichen wirklich ein paar Streichungen. Und das hat Lindner nicht geliefert, das hat die FDP mit Lindner nicht geliefert. Und deswegen bringt dieser Vergleich mit der Kettensäge und mit Musk überhaupt nichts.
Aber mit der Nagelfeile wird es doch auch nicht gehen, Herr Güllner. Die Bürokratie scheint ja sehr, sehr dickleibig zu sein in Deutschland.
Ja, aber dennoch kann man ein paar Dinge ändern. Nicht der Mittelstand möchte nicht mehr 4 Steuerberater bezahlen, sondern nur noch 2. Und das konnte man ja jetzt stundenlang überreden, was man alles mit Leichtigkeit ändern könnte. Das ist gar nicht so schwierig, wie das immer dargestellt wird. Natürlich ist die Bürokratie hat einen Ausmaß erreicht, aber dennoch könnte man da was ändern, was den Mittelstand tatsächlich auch entlastet.
Wer kommt überhaupt rein? Sind Sarah Wagenknecht und Christian Lindner im Deutschen Bundestag noch dabei, laut ihrer Erhebungen?
Ja, das ist eine der offenen Fragen, welche kleinen Parteien noch eine Chance haben. Nach den derzeitigen Werten, die wir ermitteln, wäre die FDP nicht im Bundestag vertreten, wäre das BSW nicht im Bundestag vertreten und die Linke wäre auch nicht vertreten. Sie hätte da nur eine Chance mit der Silberloggenbewegung. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber da kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob nicht doch alle drei Parteien noch in den Bundestag kommen. Und das ändert natürlich dann auch die Koalitionsmöglichkeiten.
Gut, aber nach jetzigem Stand wären es tatsächlich die klassischen Parteien plus die AfD, die drin wären.
Nach jetzigem Stand hätten wir ein Vier-Parteien-Parlament und die Union könnte sich tatsächlich dann aussuchen, ob sie mit der SPD oder mit den Grünen koaliert. Aber die Wunschkoalition, wie gesagt, nicht nur der Bundesbürger oder der Wahlberechtigten insgesamt, sondern auch der CDU-Anhänger, ist eher eine Koalition zwischen den beiden früheren Volksparteien.
Letzte Frage. Bei der SPD stirbt die Hoffnung ja bekanntermaßen zuletzt. Man setzt darauf, dass wie beim letzten Mal im Schlussspurt, und der beginnt dann eben im Januar nach Weihnachten, Olaf Scholz sich doch noch durchsetzen kann, dank eigener Stärke und dank Fehler des anderen, Selbstzerfleischung vielleicht der Union. Hat er eine Chance?
Man kann nie was ausschließen, da muss man auch Respekt vor dem Souverän, dem Wähler haben. Aber es ist eigentlich extrem unwahrscheinlich, dass das, was 2021 passiert ist, wieder passiert. Damals gab es einen klaren Laschet-Frust, der dann viele doch noch zu Herrn Scholz getrieben hat. Und jetzt ist das eine ganz andere Situation. Scholz hat 3 Jahre regiert. Scholz hat nach Meinung der Menschen schlecht regiert. Und hier gibt es also keinen Grund, nochmal zur SPD zu wandern. Ich sehe auch das Potenzial nicht, wo die SPD das noch herholen will.
Das heißt, bei allen Vorbehalten, die die demoskopischen Werte ausspucken gegenüber Friedrich Merz, wäre er dann der neue Kanzler?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Merz Kanzler. Wie er dann mit wem reagiert, das ist eine offene Frage. Und wie er dann die nächsten 4 Jahre regiert, das ist die nächste offene Frage.
Gut, das werden wir sehen. Sie werden es begleiten. Herr Güllner, ich bedanke mich für dieses Update am frühen Morgen.
Ja, bitteschön.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Dass man immer denkt, die Skandinavier würden den Winter nur mit Sauna und Aufguss überstehen. Doch hinter ihrer Idee von Weihnacht und von Winter steckt ganz viel mehr. Es ist ihr unkomplizierter Lebensstil, der sie den Winter umarmen lässt.
Here in the Nordics we have this concept of Friluftsliv, which basically means to be outdoors and in the air and just enjoy it in the nature, to listen to the leaves or watch the clouds, and it's not more complicated than that.
Rebecca Alten erklärt der BBC, was es bedeutet, nach dem Prinzip des Friluftsliv zu leben. Geh nach draußen, atme die frische Luft und genieße das Freiluftleben oder das Leben unter freiem Himmel und zuweilen eben auch nackt, egal bei welchem Wetter, vor allem aber im Winter. Denn genau wie in Deutschland glauben die Skandinavier, dass es gar kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung.
There is no bad weather, only bad clothes.
In Schweden heißt es nicht anders.
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
In Schweden nehmen die Menschen diesen Grundsatz ernst. Über 70% verbringen ihr Wochenende in der Natur. Und jeder Zehnte ist Mitglied in einer staatlich geförderten Outdoor-Aktivitätsgruppe. Noch wichtiger als die frische Luft, das knappe Wintersonnenlicht muss eingefangen werden.
It's kind of a necessity to get out even in the winters because it's so dark. So if you don't get out during the daytime, you're basically getting no sunlight whatsoever.
Im hohen Norden wird es bekanntermaßen früh dunkel, noch früher als bei uns. Und viel Zeit im Freien bleibt da also nicht, um genügend Vitamin D zu tanken. Deshalb setzen die Schweden gezielt Prioritäten. Sei es das Eisschwimmen bei Minusgraden oder eben die Winterwanderung mit der Familie durch den verschneiten Wald. So sind die Skandinavier die wahren Meister des Winters geworden. Sie bekämpfen ihn nicht, sie freuen sich auf ihn. Sie wissen ganz genau, Dunkelheit und Kälte kann man genießen, aber nicht bekämpfen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es immer mehr Menschen gibt, die Einsamkeit aktiv bekämpfen, auch und gerade an Weihnachten. Einsam fühlte sich zum Beispiel Christian Fein am Heiligabend 2016. Frisch getrennt war er damals mit Anfang 30 und er saß am 24. Dezember allein in seiner Wohnung. In einem Interview für den Podcast 4 Meter tief erzählt er, wie es ihm damals ging.
Weil alle damit beschäftigt sind, jetzt beispielsweise eben zu Familien oder zu Freunden zu fahren. Da findet einfach kein gesellschaftliches Leben mehr draußen statt. Und das spürt man dann natürlich.
Er suchte Trost im Internet.
Ja, dann habe ich eben gemerkt, jetzt brauche ich aber doch ein bisschen mehr als Essen. Ich muss jetzt zumindest für mich selbst ein kleines Rahmenprogramm schaffen. Und habe da als einzige Ressource dann meine Twitter-Community gehabt, meine kleine. Und ja, die habe ich dann eben damals aktiviert, zumindest gemeinsam mit mir jetzt eine gute Zeit in der digitalen Twitter-Community zu haben.
Er fand Anschluss. Denn so wie ihm ging es sehr, sehr, sehr vielen. Die spontan entstandene Twitter-Weihnachtsfeier brachte Fein auf eine Idee, was eigentlich, wenn keiner an Weihnachten mehr alleine bleiben muss. Er rief den Hashtag Keiner bleibt alleine ins Leben und plötzlich wurde Einsamkeit zu einem Thema, über das offen gesprochen wurde. Fein fing damit an, Menschen über Social Media zu vernetzen, damit sie eben gemeinsam feiern können, wenn sie sonst keinen zum Mitfeiern haben. Und was soll man sagen, aus den digitalen Bekanntschaften wurden echte Begegnungen. So ist der Mensch. Darunter auch sehr, sehr viele junge Leute. Denn von Einsamkeit sind keineswegs nur die Senioren betroffen. Laut einer Studie aus diesem Jahr leiden rund 14% der Menschen zwischen 16 und 30 in Deutschland an starker emotionaler Einsamkeit. Eine ganze Menge, das bestätigt auch Fein.
Diese Nische gewissermaßen, die wir da dann eben entdeckt haben, die man vorher eben nicht auf dem Schirm hatte, dass es eben auch eine jüngere Einsamkeit gibt, eine deutlich jüngere Einsamkeit. Also wir haben auch viele Studenten und junge Erwachsene da, beziehungsweise Leute, die jetzt gerade in einen neuen Beruf eingestiegen sind nach der Ausbildung und deswegen in die neue Stadt ziehen mussten.
Heute vermittelt Christian Fein sogar mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, 5 Stück an der Zahl, das ganze Jahr über aber, vermehrt an Weihnachten, Kontakte zwischen Gastgebern und Gästen. Das Konzept? Ganz einfach. Wer Platz hat, öffnet seine Tür. Wer sucht, der findet Anschluss. Und so muss man eben nicht alleine sein, sondern kann mit anderen Menschen gemeinsam am Esstisch sitzen, sich austauschen und lachen. Mehrere tausend Menschen finden sich jedes Jahr in Deutschland, in Österreich und der Schweiz durch die Initiative von Christian Fein zusammen. Das nennt man doch ein modernes Weihnachtswunder. Have yourself a merry little Christmas von Christina Aguilera.
Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide gay. From now on. Your travels will be miles away.
Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diese vorweihnachtliche Woche. Und morgen, ja morgen begrüßt Sie meine Kollegin und Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld. Wir freuen uns gemeinsam auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Hang a shining star upon the highest fire. Oh, and have yourself a merry little Christmas now.
But till then.